ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Kaum ist der Warnstreik bei der BSR vorbei und die Mülltonnen werden wieder geleert, steht in Berlin der nächste Streik ins Haus, denn ab morgen bleiben Busse und U-Bahnen bei der BVG wieder im Depot. Indirekt betroffen von diesem Warnstreik sind diesmal aber auch viele Geschäfte, die in den Bahnhöfen sind, RBB-Reporterin Helena Dähler berichtet.
Das Konzept ist in vielen größeren U-Bahnhöfen das gleiche. Es gibt eine günstige Bäckerei, ein kleiner verwinkelter Späti, ein Asia-Imbiss mit Nudelbox aus Pappe zum Mitnehmen. So ist das auch am Wittenbergplatz. Am Eingang steht dort aber ein Laden, der etwas anders ist als die anderen. Er gehört Robert.
Also wir bieten an viele Sachen, die selbst gemacht werden, so wie Sandwiches. Unser Brot ist auch selbst gebacken. Einen sehr guten Kaffee und selbstgepresste Säfte, täglich gemacht.
Das kostet dann auch etwas mehr. Der Cappuccino.
Das macht 3,80 bitte.
Wenn morgen BVG-Streik ist, dann macht aber auch Robert keinen Umsatz. Denn sein Coffee-Stop ist nun mal im Bahnhof drin und der wird dicht gemacht. Ungerecht, findet er.
Wenn die Bahn nicht fährt, unser Bahnhof konnte trotzdem geöffnet werden. Und das ist das Problem. Warum werden wir auch betroffen als die Dienstleister?
Sein Laden ist zwar im Bahnhof, aber er habe auch viel Laufkundschaft, die aus der Umgebung kommt.
Wir sind ganz viel abhängig von den Leuten vom KDW natürlich und den Geschäften, die neben Wittenbergplatz sind. Die Lunchpausen und am Abend auch. Und natürlich Touristen, gerade am Wochenende.
Direkt gegenüber von Roberts Coffee Stop ist am Wittenbergplatz ein kleiner Kiosk aus dunklem Holz mit Zeitungen und Magazinen. Hier arbeitet Ali. Angesprochen auf den kommenden Streik, lehnt er sich mit den Ellenbogen auf die Zeitungsauslage und stützt etwas genervt den Kopf in die Hände. Er versucht, für den Streik Verständnis zu haben. Auch wenn er seinen Kiosk schließen muss.
Für uns ungerecht, aber für die BVG-Leute ist, die müssen machen, nach meiner Meinung. Ich kenne auch mehrere Busfahrer, die haben ganz niedrige Löhne. Und wenn man seit letztes Jahr mit Inflation vergleicht.
Das sagt dieser Kioskbesitzer im Beitrag von RBB-Reporterin Helena Dähler. Wie oft stehen wir eigentlich an und warten? Im Supermarkt, an der Kasse oder aber auch in den Bürgerämtern? Damit die künftig entlastet werden, macht der Senat jetzt mit einer Kampagne darauf aufmerksam, dass sich vieles inzwischen auch schon digital erledigen lässt. Schneller und bequemer sei das, doch einige Hürden, die bleiben. RBB24-Inforadio-Reporterin Jenny Barke.
Die großen Werbeplakate des Senats sind bunt und knallig. In Neongrün, Zitronengelb und Babyrosa gefärbt verkünden sie in großen Lettern: Zack, Boom, Yeah, online geht mehr als du denkst. Und in der Tat, vor dem Bürgeramt 1 von Friedrichshain-Kreuzberg in der Jorkstraße wünschen sich mehr Bürgerinnen und Bürger digitale Möglichkeiten, um dem Stress vor Ort zu entgehen.
Ich wäre ein großer Fan, weil mit Kind sind viele Wege, die man machen muss manchmal. Und besser, wenn man es online machen kann, dann kann man zu Hause bleiben. Viel entspannter.
Habe ich nicht mitbekommen, würde ich aber nutzen, wenn ich es brauche.
Es wird, glaube ich, Zeit, dass der Senat sich da so ein bisschen bewegt in die Richtung, weil es einfach viel zu lange dauert, gerade wenn man Autos anmelden möchte oder Geburtsurkunde benötigt etc.
Mehr als 350 Bürgerdienstleistungen. Von der Fahrzeugzulassung, Wohnung, An- und Ummeldung bis zur Nachbestellung von Geburtsurkunden können bereits von der Couch aus erledigt werden. Das Angebot soll die Bürgerämter entlasten. Allein 500.000 Termine im Jahr fallen auf das Meldewesen. Doch bevor es einfach wird, ist es erst einmal kompliziert. Denn es braucht eine E-ID, einen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion. Und diese E-ID bekommt man aus Datenschutzgründen nur mit mehrfacher Authentifizierung. Chiara ist beim ersten Versuch gescheitert.
Aber ich habe gerade heute probiert, meinen Ausweis anzumelden und es hat nicht geklappt. Weil diese erstmal PIN funktioniert nicht, also es ist falsch.
Und auch wenn es klappt. Viele vergessen die selten genutzte PIN wieder. Sie neu zu beantragen, geht dann aber nur analog, persönlich am Scheiter eines Bürgeramts. Der Ire Patrick kommt nicht einmal so weit.
Ich bin Ire, deshalb habe ich keinen Ausweis wie hier in Deutschland. Ich habe nur einen Pass, so einen EU-Pass.
Ihm fehlt damit, wie allen Ausländern mit Pass, das obligatorische blau-grüne Digitalsymbol, das sich auf der Rückseite von neueren, ab 2017 ausgestellten Personalausweisen befindet. David wiederum hatte keine Probleme bei der EID-Registrierung, ist aber trotzdem sauer.
Total scheiße. Sorry, dass ich das so sage, das ist wirklich kacke, weil das meiste braucht man einfach einen Stempel und den kriegt man nur vor Ort. Wir wollen im Juli in Bosnien heiraten, in ihrer Heimat. Und wir brauchen Dokumente, wo ein Originalstempel drauf sein muss und die Meldebescheinigung aus dem Internet keine Gültigkeit.
Auch wegen dieser Hürden wollen viele lieber persönlich zum Bürgeramt kommen.
Grünes Licht für das milliardenschwere Investitionspaket von Union und SPD gab es heute im Deutschen Bundestag. Und wenn am Freitag auch der Bundesrat zustimmt, dann kann der Bund neue Schulden auch für die Verteidigung aufnehmen. Wie schaut man in Brandenburg auf die heutigen Abstimmungen und diese Ergebnisse? Landespolitikreporter Thorsten Südow hat sich umgehört.
Einige hundert Millionen Euro. Die dürfte das Land Brandenburg innerhalb von 10 Jahren aus dem kreditfinanzierten Sondervermögen Infrastruktur erhalten. Unter anderem aus diesem Grund hat die Cottbusser SPD-Bundestagsabgeordnete Maja Wallstein den Grundgesetzänderungen im Bundestag zugestimmt. Dem Argument, der jungen Generation würden Schuldenrückzahlungen aufgebürdet, schließt sie sich nicht an. Ähnlich die Argumentation des Brandenburger CDU-Bundestagsmitglieds Uwe Feiler.
Wir sind in herausfordernden Zeiten. Wir können uns auf unseren großen Bruder USA nicht mehr verlassen. Deswegen müssen wir verteidigungsfähig sein für unsere Bundeswehr, für Europa, für Deutschland. Und was ich immer gesagt habe, die Länder brauchen eine Konjunkturkomponente, dass sie auf Herausforderungen, so wie der Bund es auch kann, reagieren kann. Und deswegen war ich für eine Lockerung der Schuldenbremse für die Länder schon immer gewesen.
Völlig anderer Auffassung ist der aus Eberswalde stammende AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer.
Dieser Staat hat Rekordsteuereinnahmen, fast 1 Billion Euro. Wer damit nicht in der Lage ist, den Staat zu konsolidieren, für eine verteidigungsfähige Bundeswehr zu sorgen, für vernünftige Straßen und gute Schulen und Kitas, der hat es nicht verdient, dieses Land zu regieren.
Der Rathenower Linken-Abgeordnete Christian Görke kritisiert, dass der abgewählte Bundestag diese wichtige Zweidrittelmehrheitsentscheidung getroffen hat. Seine Genossen stimmten mit Nein.
Für die Landesverteidigung muss man natürlich eine Bundeswehr gut ausrüsten. Aber das, was hier passiert, ist Aufrüstung, möglicherweise auch um Interventionen und nicht nur in Europa absichern zu können.
Vorerst zum letzten Mal hat die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg unter der Reichstagskuppel ihre Stimmkarte in die graue Urne geworfen. Sie stimmte mit Nein, das sie so begründet.
Reformen und nicht Schulden sichern die Zukunft. Und wir haben hier die Bedenken, dass die große Koalition, die sich jetzt anschickt, sich zu bilden, vor allem eine Schuldenkoalition wird, die die nötigen Reformen vertagt, um sie mit Schulden auf Kosten unserer Kinder zu finanzieren.
Für das hunderte Milliarden Euro umfassende Schuldenpaket votierte Michael Kellner, Bundestagsmitglied für Bündnis 90 Die Grünen aus der Uckermark.
Hilft uns, dem Klimaschutz voranzukommen, dass beispielsweise die großzügige Heizungsförderung für die Eigenheime in Brandenburg weiterlaufen kann. Sie hilft uns daran, dass wir grünen Stahl in Eisenhüttenstadt erzeugen können. All dafür schaffen wir jetzt Spielräume und sie hilft uns in diesem Krieg in der Ukraine, die ukrainische Seite zu unterstützen.
Für Klimaschutzprojekte sollen am Kreditmarkt 100 Milliarden Euro aufgenommen werden. Weitere 100 Milliarden Euro sollen an die Bundesländer gehen.
Aus Potsdam war das der Bericht von Thorsten Südow. Wir erinnern uns kurz, der Start der Koalition aus SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg war holprig. Dietmar Woidke, langjähriger Ministerpräsident, bekam bei seiner Wiederwahl erst im zweiten Durchgang die notwendige Mehrheit. Jetzt ist diese Koalition ganze 100 Tage im Amt, Zeit für eine erste Bilanz und die zieht RBB-Reporter Nico Hecht.
Die Parteispitzen der SPD und BSW-Koalition in Brandenburg signalisieren große Eintracht nach 100 Tagen Zusammenarbeit. Dabei hieß es in den Sondierungen, eine Liebesheirat werde das nicht. Es war die einzige Möglichkeit, eine stabile Regierungsmehrheit fürs Parlament zu organisieren, erinnert SPD-Chef und Ministerpräsident Dietmar Woidke auch heute wieder.
Eine große Begeisterung gab es füreinander damals nicht unbedingt. Und wenn ich das nochmal so rekapituliere, dann ist das, was an Vertrauen und Verantwortung gewachsen ist, schon etwas ganz Besonderes.
Auch der BSW-Vorsitzende und Finanzminister Robert Krumbach deutet an, dass man sich näher gekommen sei, als man vorher gedacht hätte. Beide hätten, so wörtlich, Möglichkeiten entwickelt, zusammen auf Sachebene Probleme, Aufgaben bei allen Differenzen immer lösungsorientiert zu diskutieren. Und das auf Landes- und Bundesebene, unterstreicht Krumbach.
Ich erinnere nur daran, dass wir einen Antrag in den Bundesrat gemeinsam eingebracht haben, Renten unter 2000 Euro nicht weiter zu besteuern.
Viel länger wird die Liste der Ideen und Maßnahmen, die man auch bisher auf den Weg gebracht hat, allerdings kaum. Eltern mit nur niedrigen Einkommen werden bei Kita-Beiträgen entlastet, teilweise ganz und gar. Das galt bisher befristet, jetzt dauerhaft. Für die Stärkung der Wirtschaft hat man konkret auf den Weg gebracht nur einen Sonderausschuss des Landtages, der prüfe, wo Bürokratie abgebaut werden könne. Und die Koalition hat teilweise Ministerien neu aufgeteilt. Das Thema Integration wechselt vom Sozial- ins Innenministerium, was Sozialverbände kritisieren. Klimaschutz wird nicht mehr in eigenständiger Abteilung bearbeitet, sondern zusammen mit Geldwäscheprävention und Schwarzarbeitsbekämpfung, was Umweltverbände scharf kritisieren. Unterm Strich viel zu wenig für die Opposition, etwa für CDU-Chef Jan Redmann.
Es ist eine Friedhofsruhe. Man dümpelt so vor sich hin, man nimmt sich nichts vor und kann deshalb auch nach 100 Tagen keine nennenswerten Ergebnisse vorweisen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Kira Hausmann. Wir alle wissen, einen guten Arzt zu finden ist schwer, vor allem auf dem Land. Aber viele sterbenskranke Menschen wollen oft die letzte Zeit ihres Lebens zu Hause verbringen und sind dringend auf medizinisches Personal angewiesen. Im Hohen Fleming in Bad Belzig gibt es ein sechsköpfiges Palliativteam, das rund um die Uhr im Einsatz ist und direkt zu den Patienten nach Hause kommt. Für die Ärztin Dr. Eva-Maria Schulze-Köhn eine ganz wichtige Aufgabe.
Wir haben alle mal gespürt, wie ohnmächtig es sich anfühlt, wenn jemand, den man sehr lieb hat, gehen muss. Und wie viel Leere einen umgibt, wenn man in dieser Situation Hilfe braucht.
Diese Hilfe wollen sie ihren Patienten geben. Zusammen versorgt das Palliativteam rund 50 Schwerstkranke in Bad Belzig, Brück, Niemeck, Treuenbrietzen und Wiesenburg. Ihre täglichen Einsätze sind dabei oft schwer zu planen, sagt Pflegerin Susi Winter.
Wer uns Kaffee getrunken hat, braucht dann plötzlich eine Schmerzpumpe und dann muss alles ganz schnell gehen. Deswegen können wir nicht planen.
Das Palliativteam ist das einzige im Hohen Fleming, das sich Tag und Nacht im Dauereinsatz befindet. Viele Ärzte schrecken genau davor zurück. Nicht so Ärztin Katharina Höhne. Sie ist seit einigen Jahren dabei.
Man muss enorm flexibel sein an allem, was man tut und auch nicht tut. Und man kann halt abends nicht sagen, okay, ich fahre heute mal ins Kino oder ich trinke mal zwei Gläser Wein oder so, weil man halt immer abkömmlich ist.
Beide Ärztinnen haben Familie und Kinder. Trotzdem nehmen sie die Einschränkungen in Kauf.
Man kann so viel helfen, dass es einfach ein schöner Job ist, obwohl das die meisten nicht denken, aber es gibt einem ganz viel zurück.
Fahren gehört für alle im Team zum Job. Rund 100 Kilometer am Tag sind keine Seltenheit. Das sind meist 2 bis 3 Stunden täglich. Bei manchen Patienten dauert die Betreuung Monate, bei anderen nur wenige Tage, sagt Eva-Maria Schulze-Köhn.
Wir haben manchmal Patienten, die werden am Freitagabend entlassen und sterben Sonntagabend zu Hause. Und manche Patienten, das ist unser Gefühl, leben auch im Krankenhaus nur noch für den Moment, nach Hause zu kommen und dann zu Hause ihr Leben loslassen zu können.
Sich Zeit zu nehmen für die Patienten gehört zum Grundprinzip der Versorgung. Darum hofft Eva-Maria Schulze-Köhn zukünftig auf Verstärkung.
Ich würde mich schon einfach freuen, wenn einer oder zwei noch dazukommen würden und das mit uns gemeinsam tragen, diese Verantwortung.
Friedlich zu Hause sterben, das wollen alle, auch wenn kaum jemand darüber sprechen mag. Sie sorgen dafür, dass das möglich ist und empfinden dabei sogar kleine Momente der Freude.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.